Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Hopp oder Top? Nationale Corona-Strategien auf dem Prüfstand. Das ist der Titel unserer fünfteiligen Serie diese Woche. Am Montag haben wir da gelernt, wie man in Italien nach anfänglichem Corona-Schock das Infektionsgeschehen wieder unter Kontrolle bekam, dank strikter Maßnahmen und generalstabsmäßiger Planung. Gestern haben wir am Beispiel USA gehört, wie Irrlichtern der Politiker und Fehlinformationen die Pandemiebekämpfung torpedieren können. Heute wollen wir auf das Schwellenland Indien schauen, mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkart Wildermuth. Volkart, letztes Frühjahr gingen ja dramatische Bilder aus Indien um die Welt von Menschen, die verzweifelt versuchten, für ihre nach Atem ringenden Angehörigen noch irgendwo eine Sauerstoffflasche aufzutreiben. Um zu verstehen, wie es zu diesen Versorgungsengpässen kam, fangen wir ganz vorne an. Mit welcher Strategie hat Indien versucht, die Pandemie in den Griff zu bekommen?
Ja, da gab es im Grunde nicht eine, sondern zwei Strategien. Eine für die erste, eine für die zweite Welle im Land. Das Coronavirus hat Indien im März 2020 erreicht und Premierminister Narendra Modi verhängte eine drastische Ausgangssperre und zwar ohne große Vorankündigung. Das ging innerhalb von Stunden. Das verzögerte die erste Welle tatsächlich, aber die sozialen Folgen waren dramatisch. Viele Millionen Menschen verloren ihre Arbeitsmöglichkeiten in den Städten. Die wanderten in großen Trecks zurück in ihre Heimatdörfer, brachten dabei das Coronavirus auch in entlegene Regionen. Modi musste sich entschuldigen. Die Regierung legte ein Hilfsprogramm mit Lebensmitteln und Geld auf und lockerte dann die Ausgangssperre auch recht schnell wieder. Im Grunde ließ das Land das Virus dann langsam durch die Bevölkerung laufen. Am Ende der ersten Welle im September hatten sich in Indien 10 Millionen Menschen angesteckt, 150.000 waren gestorben. Und vor einem Jahr erklärte Premierminister Modi dann, Indien hätte das Coronavirus erfolgreich kontrolliert. Mehr noch, das Land wäre bereit, die Welt zu retten mit gleich zwei Impfstoffen made in India, also großes Selbstbewusstsein.
Welche Bedeutung hatte Indien denn dann für die weltweite Impfkampagne?
Ja, Indien gilt ja als Apotheke der Welt, weil die Pharmafirmen dort viele Medikamente und Impfstoffe sehr preisgünstig herstellen. Und entsprechend hat das globale Impfprogramm COVAX große Impfstoffmengen beim Serum Institute of India bestellt. Dort wird das Vakzin von AstraZeneca in Lizenz hergestellt. Von daher war Modis Ankündigung nicht abwegig, aber es kam leider ganz anders. Ab April 2021 begann eine zweite, deutlich größere Infektionswelle, in der sich in kurzer Zeit noch einmal doppelt so viele Menschen infizierten und auch doppelt so viele starben wie in dieser ersten Welle.
Was wissen wir heute? Wieso traf diese zweite Welle Indien dann so hart?
Ja, nach der ersten Welle, da fühlte sich das Land sicher. Politik und Experten gingen davon aus, dass nach der ersten Welle im Grunde die Herdenimmunität erreicht sei. Der Guardian schrieb damals, dass Indien stolz war auf eine Corona-Sonderstellung. Entsprechend wurden Probleme in der Gesundheitsversorgung nicht angegangen. Nothospitale wurden geschlossen. Das Land war in Feierlaune. Wahlkampfveranstaltungen, religiöse Feiertage, Cricketturniere, alles mit riesigen Menschenansammlungen. Ideale Bedingungen für das Virus. Und schnell waren dann die Kliniken völlig überlastet und dann kam es eben zu diesen Bildern mit den fehlenden Sauerstoffflaschen, über die du vorhin gesprochen hast. Und in dieser Situation setzte Modi dann auf eine neue Strategie, Massenimpfung. Um die zu ermöglichen, gab es einen Exportstopp für die Corona-Impfstoffe. Weltweit verstärkte das den Impfstoffmangel. In Indien dagegen war er reichlich vorhanden. Trotzdem lief das Impfprogramm schleppend, weil es nach der ersten Welle kaum Vorbereitung gegeben hatte. Infektionen und Impfungen gemeinsam sorgten dann dafür, dass im Juli 2021 zwei von drei Indern und Inderinnen eine Immunität gegen SARS-CoV-2 aufgebaut hatten.
Wir versuchen ja in dieser Serie immer so eine Art Zwischenbilanz zu ziehen. Was würdest du sagen, wie sieht die für Indien aktuell aus?
Also offiziell gar nicht so schlecht. Es gibt zwar absolut gesehen sehr viele Infizierte, mehr als 36 Millionen, aber Indien hat eben auch eine sehr große Bevölkerung. Unterm Strich hatten deshalb nur offiziell 2,5% aller Inderinnen und Inder einen positiven Virennachweis. In Deutschland liegt dieser Anteil fast viermal so hoch. Und ich habe hier bewusst von offiziellen Virennachweis gesprochen, denn es gibt eine große Dunkelziffer. Auch die offiziell 500.000 Corona-Toten sind bezogen auf die Bevölkerung nur ein Viertel des deutschen Werts. Aber gerade in den vergangenen Wochen sind mehrere Studien zu Übersterblichkeit in Indien erschienen. Die unterschiedlichen Ansätze kommen zum gleichen Ergebnis. Die Todeszahlen wurden massiv unterschätzt, liegen 4 bis 10 Mal so hoch wie die offiziellen Angaben, also zwischen 2 bis 5 Millionen Tote. Das ist so viel mehr, dass auch die globalen Corona-Statistiken deutlich nach oben korrigiert werden müssen. Indien nimmt also trotz seiner jungen Bevölkerung keine Sonderstellung ein. Die Maßnahmen, erst Ausgangssperre, dann Impfprogramm, zwar wirksam, aber weil sie nicht durchgehalten werden konnten bzw. nicht gut vorbereitet waren, konnten sie die Zahl der Opfer längst nicht so stark reduzieren wie erhofft.
Volkhard Wildermuth war das mit einer Zwischenbilanz zu Indiens Weg durch die Corona-Pandemie. Vielen Dank. Und morgen wird er uns erklären, was in Australien gut und eher nicht so gut gelaufen ist bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Und am Freitag schauen wir dann nach Südafrika.